Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch noch erinnert, dass viele auch dabei gewesen waren. Gestern hatten wir einen Abschnitt aus der Offenbarung gelesen, und zwar insbesondere Offenbarung 21 mit dem Blick, den Johannes dabei eröffnet, also Johannes, der Jünger Jesu, eröffnet auf die Ewigkeit, auf das himmlische Jerusalem, auf das, wie Gott die Welt einmal machen wird, mit all dem, was er da vorhat zu verändern, was dann neu sein wird, wo es eben auch kein Leid und keine Sünde und kein Tod und keine Krankheit mehr geben wird und wir Gott so leibhaftig ganz nah begegnen können. Johannes schreibt das ja etwa im Alter von 90 Jahren, also er ist wirklich alt zu diesem Zeitpunkt und etwa gleichzeitig schreibt er auch den ersten, zweiten und dritten Johannesbrief. Also das heißt, wir haben hier jemanden vor Augen, hat Jesus selbst erlebt. Der war damals mit unter den Jüngern. Der hat die Wunder Jesu miterlebt. Der hat gehört, was Jesus gepredigt hat, hat aber in der Zwischenzeit, und wir müssen ja vor Augen haben, jetzt sind wir rund 60 Jahre später, 60 Jahre später, und in dieser Zeit hat er alles Mögliche erlebt, insbesondere auch erlebt, wie alle seine engen Freunde gestorben sind. Er ist der letzte der Jünger Jesu, der noch übrig ist. Viele der anderen sind schon 20, 30 Jahre früher gestorben und alle eines gewaltsamen Todes. Das heißt, sie wurden umgebracht von denjenigen, die Christen verfolgt haben, die sauer auf Christen gewesen waren. Und jetzt bleibt er als Letzter zurück. Wahrscheinlich wird da, wie bei manchen anderen älteren Menschen, gerade wenn sie hingegebene Christen sind, die Sehnsucht sein, ja, warum bin ich denn jetzt hier überhaupt noch auf der Erde? Warum bin ich nicht auch schon bei Jesus? Warum ist das nicht zu Ende? Denn auch er erlebte ja Christenverfolgung. Auch er wurde dann ja verbannt nach Patmos auf eine kleine Insel im Mittelmeer, zeitweilig zumindest. Also so ganz angenehm war das für ihn auch nicht. Und die meisten der wirklich Älteren, die wissen dann ja auch, umso älter man wird, umso mehr tauchen dann körperliche Probleme auf. Und mit denen hat der Johannes ganz sicherlich auch zu tun gehabt. Aber ich möchte euch jetzt noch einen weiteren Text vorlesen, und zwar aus dem ersten Johannesbrief. Gleich das erste Kapitel, also das ganze erste Kapitel. Wir haben also dieselbe Person, den Johannes, den Jünger Jesu, einer der Lieblingsjünger Jesu, einer der, die so ganz eng bei Jesus dabei gewesen waren. Neben Johannes war das ja noch Jakobus und Petrus. Also diese drei, die waren ja an vielen Stellen mit dabei, wo die übrigen Jünger zurückgeblieben sind, zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung. Da waren nur diese drei dabei. Also Leute, die ganz besonders in der engen Gemeinschaft mit Jesus gewesen waren. Und Johannes sozusagen am Ende seines Lebens, kurz bevor er gestorben ist, da schreibt er ja noch diese drei Briefe an die Christen, ist nicht nur an einige Gemeinde gerichtet, sondern ist an verschiedene Christen in verschiedenen Gemeinden gerichtet. Und insofern können wir auch ganz direkt sagen, naja, das gilt dann auch für die Christen in Marienheide und Umgebung, also jetzt für euch und naja, für mich auch. Ich lese euch das vor. Wenn ihr eure Bibel dabei habt gerade, dann schlagt sie auf. Wenn nicht, dann holt doch eine, weil es hilft ja immer, wenn ihr den Wortlaut so vor Augen und Ohren habt. Wenn ich dann ein paar Worte dazu sage, was der Johannes uns damit sagen will, dann hilft das eben vertiefen zu können. Ich lese also 1. Johannesbrief, also nicht Johannes Evangelium, 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft, habt mit uns. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und die wir euch verkündigen, dass Gott Licht ist und dass in ihm keine Finsternis ist. Denn wir haben, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so haben wir, so sagen wir, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Ich möchte dort drei hauptsächliche Gedanken herausnehmen, und zwar so der Reihenfolge nach, wie der Johannes das auch erklärt. Also er beginnt hier erstmal am Anfang. Die Bibelleser, die sind, denken dann sofort, ah, das ist doch auch so ähnlich wie das Johannesevangelium, was Johannes vorher geschrieben hat. Da sagt er doch auch, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wenn wir noch etwas weiter schauen, dann merken wir, so fängt ja auch das erste Buch der Bibel an. Nämlich im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und so weiter. Also hier ist das im Anfang, naja, das meint so ganz im Anfang, also bevor überhaupt irgendetwas begonnen hat, da war Jesus schon da. Das meint das Johannesevangelium. Und im Anfang, bevor die ganze Welt und das Universum gewesen ist, da war auch Gott schon da. Das meint 1. Mose Kapitel 1. Und hier im Anfang, naja, das würde ich mal jetzt darauf deuten, im Anfang von der ganzen Geschichte mit Jesus, im Anfang von der ganzen Geschichte mit den Christen, mit der Gemeinde, da ist genau das passiert, was hier beschrieben steht. Also hier ist jetzt so ein ultimativer Anfang von etwas Bestimmten gemeint. Ich würde mal hier sagen, der Anfang überhaupt der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen. Und ja, also das, was im Anfang war, das haben wir gehört, mit unseren Augen gesehen, das haben wir geschaut, das haben unsere Hände betastet, sagt er. Später kommt er noch einmal, da sagt er eben das, was erschienen ist und was wir gehört haben und das verkündigen wir euch. Also zweimal in diesen ersten Versen, da betont Johannes, dass er das, wovon er redet, nicht nur vom Hörensagen hat. Dass es auch nicht nur eine Frage der Spekulation oder der Einbildung ist, sondern dass er das handfest miterlebt hat. Und wenn wir die Geschichte Jesu ansehen, dann war er ja ziemlich von Anfang an mit dabei. Also das heißt, er hat Jesus durch dick und dünn begleitet. Mindestens 3, vielleicht 3,5 Jahre. Und dann später ja noch ist er ihm erschienen, als er auferstanden ist. Also Johannes weiß, wovon er spricht. Und er drückt das hier sogar damit aus, dass er mit ganz verschiedenen Sinnen das wahrgenommen hat. Also was jetzt ja vollkommen klar ist, er hat Jesus beispielsweise gehört. Klar, Jesus hat ja mit ihm gesprochen, sie haben dann miteinander diskutiert, er hat die Predigten mitbekommen, aber dann hat er das eben auch noch mitbekommen, angefasst. Also das heißt, er hat Jesus ja angefasst. Oder er hat die Geheilten angefasst. Das heißt, auch mit den Sinnen hat er das mitbekommen. Und dann hat er das Ganze natürlich auch gesehen, also nicht nur gehört. Also mit allen Sinnen hat er wahrgenommen, wer Jesus ist und wie Jesus ist und wie Gott sich durch Jesus offenbart. Und das war für ihn offensichtlich so beeindruckend, dass er sich auch 60 Jahre später noch ziemlich intensiv und gut daran erinnern konnte. Er schreibt das jetzt einer Generation, die selbst Jesus nicht mitbekommen hat. Also wenn er das ungefähr so 90 nach Christus, also 60 Jahre nach dem Leben Jesu schreibt, dann müssen wir davon ausgehen, den Christen, an die er sich wendet, die meisten haben das nicht selbst mitbekommen, weil die sind erst nachher geboren. Also wenn 60 Jahre nach der Geburt Jesu ist, also nach dem Tod Jesu ist, ja, dann sind selbst die, die damals geboren sind, jetzt schon im Rentenalter mit 60 Jahren. Oder also damals zumindest, ne? Oder selbst wenn sie ein paar Jahre vorher geboren sind, als kleine Babys, haben sie das auch nicht mitbekommen. Zu diesem Zeitpunkt gab es kaum noch jemanden, der Jesus leibhaftig kennengelernt hat. Aber Johannes, das ist einer der letzten Zeugen. Und jetzt will er den Leuten deutlich machen, was ich euch jetzt berichte, denkt immer daran, das ist das, was ich selbst erlebt habe. Das ist wirklich zuverlässig. Und insofern wendet es sich ja auch an uns. Und wir müssen das immer wieder vor Augen bekommen, dass das, was wir von Johannes lesen, und genauso natürlich auch von Petrus oder Markus oder Matthäus. Das ist nicht nur irgendeine Überlegung, sondern das ist so, wie es wirklich gewesen ist. Das ist ja auch einer der zentralen Punkte, die der Teufel benutzt oder auch unser Zeitgeist benutzt, um unseren Glauben zu zerstören. Da wird dann immer wieder die Frage gestellt, ja, könnte es nicht auch anders gewesen sein? Ist das nicht vielleicht einfach alles nur Erfindung, Einbildung oder so etwas? Und offensichtlich gab es auch schon zum damaligen Zeitpunkt Leute, die sich nicht mehr so ganz sicher gewesen waren, weil sie es ja nicht selbst erfahren haben. Also für uns gelten ja häufig die Sachen, die wir selbst erfahren haben, also ja, das weiß ich, da war ich selbst mit dabei. Wenn wir etwas von anderen hören, manchmal ja auch zu Recht, haben wir so eine gewisse Skepsis. Weil klar, wir wissen, manchmal erzählen Menschen ja auch Sachen, die eben nicht stimmen. Und hier der Johannes allerdings in aller Verfolgung, in allem Leid und trotz allen Gesprächen oder sonst was, der ist dabei geblieben. Das soll uns festigen, unseren Glauben festigen, was wir in der Bibel lesen, das ist wirklich zuverlässig. Und glücklicherweise haben wir das ja nicht nur von einem Zeugen, dem Johannes, wo wir dann noch denken könnten, der könnte sich ja vielleicht irren, sondern glücklicherweise haben wir das von zahlreichen Zeugen. Also der Paulus bezeugt, was er mit Jesus gehört und erlebt hat, und der Petrus tut das und der Jakobus tut das und der Matthäus tut das. Alle Leute, die ja mehr oder weniger nah direkt mit Jesus zu tun gehabt haben. Also das brauchen wir, immer wieder uns in Erinnerung rufen. Was wir in der Bibel lesen, ist nicht nur irgendeine Art fromme Philosophie oder etwas, was wir uns zurechtgelegt haben, um unser Leben besser bewältigen zu können, um irgendwelchen Trost im Leben zu haben, sondern das ist ein Bericht von Dingen, die wirklich passiert sind. Und das will er uns hier ganz deutlich machen. Er beschreibt dann auch Jesus hier in besonderer Weise. Er redet ja nicht nur von der irdischen Existenz Jesu, wo er sagt, das kann man anfassen, das kann man hören, das kann man sehen und so, sondern da sagt er, und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen. Das ist ja so typische Johannesbeschreibung. Also Johannes macht das ja an vielen Stellen, auch in seinem Evangelium, wo wir dann erstmal tiefer darüber nachdenken müssen. Da hat er lange selbst darum gerungen, wahrscheinlich zu sagen, ja, was ist denn jetzt Jesus? Vielleicht erinnert ihr euch gleich auch Johannes 14. Nicht? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ah, genau, da kommt das doch auch wieder vor. Jesus selbst sagte ja von sich, er ist das Leben. Und gemeint ist dabei nicht, er ist lebendig, sondern er ist das Leben überhaupt. Also ohne ihn hätte es gar kein Leben gegeben. Er hat in der Schöpfung mit Gott zusammen das Leben überhaupt in Existenz gerufen. Also bevor es die Welt gab, bevor es überhaupt ein Lebewesen gab, gab es Gott. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, er lebte ja eben aus sich selbst heraus. Also das Leben war in ihm drin. Und wir lesen, als die Welt geschaffen worden ist und die Menschen geschaffen worden sind, dann hat Gott seinen Odem dem Menschen eingegeben und da hat er ein Stück von Gott bekommen und damit auch das Leben bekommen. Also bis heute können ja weder Biologen noch Philosophen Leben wirklich definieren, was sie sagen, okay, das ist hier Stoffaustausch oder so, aber Stoffaustausch gibt es auch anorganisch. Also das muss ja gar nicht mal organisch lebendig sein. Also es ist schwierig zu beschreiben, was genau Leben ist. Und hier ist ja noch mehr gemeint als nur biologisches Leben, sondern hier ist ja ewiges Leben gemeint, hier ist geistliches Leben gemeint, also auf vielen verschiedenen Ebenen. Und da wird gesagt, Jesus ist dann das Leben. Und da steht dann auch gleich noch danach eben das ewige Leben. Nicht? Wir verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war. Und hier wird dann darauf hingewiesen, auch dass Jesus ja schon ewig war. Dass Jesus eben schon vorher beim Vater gewesen ist, bevor er auf die Erde gekommen ist. Also weil hier ist ja der Gedankengang. Jesus ist das Leben, das ist das jetzt das ewige Leben, nicht nur normales irdisches Leben, göttliches Leben. Und dieses Leben war vorher, bevor Jesus auf der Erde war, schon bei Gott. Und das auch schon in alle Ewigkeit. Also hier wird so ganz nebenher auch noch auf die Dauerhaftigkeit, auf die Präexistenz Jesu hingewiesen, die er vorher bei Gott gehabt hat. Warum beschreibt der Johannes das jetzt so ausführlich? Also erstmal ist ja klar, wenn er uns jetzt irgendwas Geistliches sagt und die Leute daran zweifeln, ja, dann kommt man nicht richtig weiter, baut man auch nicht drauf auf. Also macht er uns erstmal sicher, was ich euch sage, ist ziemlich hundertprozentig sicher und ich kann dafür garantieren, weil ich es selbst erfahren habe und jetzt schon seit 90 Jahren dran festhalte und merke, das hat sich bewährt. Und das nächste, jetzt beschreibt er einen Aspekt von Jesus, nämlich, dass er das Leben ist. Nebenher, Johannes 14, er ist auch die Wahrheit, er ist auch der Weg, er ist das Licht, haben wir auch, nicht? Das Licht kommt in die Finsternis, sagt Jesus oder sagt Gott über Jesus im Johannes Kapitel 1 und später hier in demselben Kapitel vom 1. Johannes 1, da taucht das ja auch gleich nochmal wieder auf. Also Jesus ist diese Sache und wenn wir Jesus haben, dann haben wir eben auch das in unserem Leben. Dann haben wir dieses wahre Leben, also nicht nur das biologische Leben, sondern das wahre geistliche Leben, das ewige Leben haben wir durch Jesus auch in unserem eigenen Leben. Deshalb beschreibt er das Ganze hier dabei. Und dann spricht er ja davon, dass wir Gemeinschaft haben. Das klingt ja jetzt erstmal auch so ein bisschen seltsam. Das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Das ist wieder eine ganz andere Ebene, als wo wir mit Gemeinschaft sprechen. Also wenn ich jetzt sage, ach, ich hätte ja gerne Gemeinschaft mit euch und deshalb wäre ich ja gerne nach Marienheide gekommen, fast wäre es ja auch so gewesen. Jetzt haben wir auch so ein kleines bisschen Gemeinschaft, allerdings nur über den Computer. Aber so sich zu sehen und miteinander zu sprechen, ist ja nochmal eine andere Ebene. Das ist aber, was der Johannes hier gar nicht meint. Er meint hier nämlich die geistliche Gemeinschaft zu haben. Also geistliche Gemeinschaft kann nur entstehen dadurch, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Und wenn der Johannes auch Gemeinschaft mit Jesus hat, dann haben wir über Jesus Gemeinschaft miteinander. Also hier ist nicht einfach gemeint, wir setzen uns irgendwo hin und tauschen mal Erlebnisse aus oder essen Pizza zusammen, sondern hier ist eine tiefere Gemeinschaft gemeint. Sonst wäre das ja auch gar nicht verständlich. Wieso brauchen wir denn dann Jesus, um Gemeinschaft zu haben? Jeder Ungläubige kann doch auch Gemeinschaft haben. Also hier ist eine tiefere, innige Form von Gemeinschaft gemeint, wie wir sie ja gerade in der Gemeinde pflegen wollen und wie sie eben über so ein Vereinsleben hinausgeht oder auch über ein ganz normales Familienleben. Und dann steht ja auch, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also hier wird das ja genau deutlich gemacht. Unsere Gemeinschaft ist eben nicht nur von irgendwelchen gemeinsamen Aktivitäten, wir machen, sondern du kennst Jesus und hast enge Gemeinschaft mit ihm und ich kenne Jesus und habe enge Gemeinschaft mit ihm. Und darüber haben wir auch Gemeinschaft, selbst wenn wir nicht am selben Ort sind. Und genau das ist ja, was der Johannes hier erlebt. Er schreibt an einem Ort zu Christen, die an einem ganz anderen Ort sind, auch Christen, die er noch gar nicht gesehen hat, aber er hat mit ihnen Gemeinschaft über Jesus, weil über Jesus das verbindet. Und das ist jetzt nicht nur die Gemeinschaft eines selben Hobbys oder einer selben Ideologie, sondern eben eine Gemeinschaft, weil der Heilige Geist ja in uns wohnt und durch den Heiligen Geist Jesus in uns wohnt. Und dann ist ein Stück von Jesus in dir und ein Stück von Jesus ist in mir und dafür ist Gemeinschaft da. Diese Gemeinschaft ist aber nicht einfach deshalb da, weil du zu einer christlichen Gemeinde gehörst oder weil du irgendwelche Rituale vollzogen hast oder so, sondern das ist ja auf einer tieferen geistlichen Ebene. Das ist etwas, was durch den Heiligen Geist bewirkt ist. Das ist dann das echte geistliche Leben. Und das, was wir ja wissen, ist, dass es in vielen Gemeinden, Kirchen und auch in vielen Leben von Leuten, die sich Christen nennen, gibt es diese echte Gemeinschaft nicht. Weil sie eben den christlichen Glauben lediglich als äußere Form sehen oder als Bereicherung für so ein spirituelles Defizit im eigenen Leben. Und da will Jesus aber eben viel mehr sein. Also er will diese Gemeinschaft haben. Und jetzt begründet er auch noch, ja, warum schreibt er denn das alles? Also er möchte Gemeinschaft haben, ist sein Anliegen. Er möchte, dass die, die das lesen, auch echte Gemeinschaft mit Jesus haben. Und dann steht da, damit eure Freude vollkommen ist. Ist die Frage, ja, was für eine Freude ist denn damit gemeint? Ja, jetzt könnten wir zum Beispiel uns daran erinnern, worüber wir gestern nachgedacht haben. Nämlich diese Freude auf das Himmelreich Gottes oder die Freude darauf, dass wir jetzt erkennen, worum es im Leben wirklich ankommt oder die Freude, dass uns unsere Schuld vergeben ist oder die Freude, dass wir jetzt Gott kennen, dass wir nicht nur spekulieren müssen. Solche Freude ist gemeint. Also wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben und über Jesus auch die Gemeinschaft haben im Heiligen Geist mit anderen Geschwistern, dann kann unsere Freude vollkommen sein. Damit ist jetzt nicht so eine billige Freude gemeint, die wir ja auch haben können, die auch gar nicht böse ist. Was weiß ich, die Freude an einer schönen Urlaubsreise, die Freude an einem neuen Auto, die Freude an einem Film, die Freude an einem schönen Essen oder so. Ist alles erlaubt, nur das ist ja keine vollkommene Freude. Dann merken wir auch, die geht sehr schnell vorbei, die geht auch nicht relativ tief. Man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Also diese Freuden sind nicht schlecht. Hier spricht Johannes von einer höheren Freude. Ist aber für mich immerhin eine interessante Beschreibung, dass er da davon ausgeht, dass ein wesentliches Ziel des christlichen Glaubens ist diese Freude. Also das heißt, es geht nicht mit bitterer Miene gerade noch ins Himmelreich reinzuschlüpfen, sondern dass wir Freude haben in unserem Leben. Aber natürlich Freude hier an Sachen, die wirklich das Leben ausmachen und die eben über diese Existenz hinausgehen. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Diese Freude kann nämlich sogar da sein, wenn äußerlich manche Dinge geschehen, die unsere Freude in Frage stellen. Also wenn wir mit Krankheit zu kämpfen haben, kann ja sehr schnell diese irdische Freude am Ende sein. Oder wenn wir merken, jetzt gibt es mal Spannung in der Familie oder Spannung in der Gemeinde, dann kann diese menschliche Freude sehr schnell am Ende sein. Die Freude, die Gott schenken will, geht dann tiefer. Also die besteht ja nicht darin, dass wir jetzt einüben, ständig vor dem Spiegel mit Grinsen umherzulaufen. Also es ist ja nicht diese äußere, sondern soll ja eine innere Freude sein, die uns irgendwie immer zeigt, egal was passiert, wir wissen, wir sind in der Hand Gottes. Egal was passiert, ich weiß, ich werde mal bei Jesus sein. Egal was äußerlich auch passiert, ich weiß, das kann mir ja im Kern gar nicht schaden, weil ich sicher in der Hand Jesu bin. So eine Freude ist damit gemeint. Also, erst einmal wichtiger Punkt hier, erster Abschnitt. Die Sache mit Jesus ist sicher, denn wir haben zahlreiche Zeugen, die das selbst erlebt haben, und zwar mit allen Sinnen. Nicht nur in irgendeinem Traum oder einer Vision, sondern die haben das angefasst, die haben das gesehen, die haben das gehört, und zwar das Wort des Lebens. Aha, was Mensch geworden ist, was lebendig geworden ist, das war Jesus. Und davon bezeugen sie uns, und das über Jahrzehnte hinweg. Wir können das nicht mehr in derselben Intensität erleben, weil Jesus halt nur einmal auf die Erde gekommen ist, sichtbar als Mensch und das nicht immer wieder. Aber diese Leute haben uns ihre Zeugenaussagen hinterlassen. Also wenn irgendwo mal Zweifel und Unsicherheit kommt, was ja passieren kann, gerade so auf der emotionalen Ebene, dann ist es wichtig, daran sich zu erinnern. Deshalb schreibt Johannes das hier. Das, was ihr gehört habt, ist nicht nur Fantasie, sondern es ist das, was Leute erlebt haben und die haben sich das was kosten lassen. Also das heißt, das war kein persönlicher Vorteil. Der Johannes ist weder reich geworden, noch irdisch glücklich geworden, noch hat er einen hohen Posten bekommen, sondern der hat daran festgehalten, trotz aller äußeren Widerstände. Das macht seine Sache glaubwürdig. Dann haben wir eine zweite Sache, die fängt an in Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Also jetzt versucht der Johannes, die Botschaft von Jesus, das, was wir in den ganzen Evangelien haben, in einem bzw. in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Also worum geht es denn eigentlich? Das ist ja auch mal eine ganz gute Übung, gerade wenn wir mit Leuten zu tun haben, die von der Bibel gar keine Ahnung haben, auf welche Art und Weise man das tun kann. Das ist wahrscheinlich nicht die einzige Art und Weise, zusammenzufassen, was Jesus von Gott gesagt hat, aber es ist eine davon. Und wir müssen das manchmal sehr kompakt machen. Und dann beginnt er damit, also das ist die Botschaft von ihm, die ihr von ihm gehört habt und die wir euch auch verkündigt haben, dass Gott Licht ist und dass ihm in keine Finsternis ist. Dieser Vergleich mit dem Licht, da habe ich ja gesagt, das taucht auch im Johannesevangelium Kapitel 1 auf, wo dann gesagt wird, das Licht kommt in die Finsternis und die Finsternis wollte es nicht. Oder Jesus greift es später auch nochmal auf und er sagt, stellt euer Licht nicht unter einen Scheffel. Also das ist ja wieder das Licht, das ist ja nicht unser Licht, was da leuchtet, sondern das ist der Heilige Geist, der in uns ist und den andere in uns sehen sollen, also was der bewirkt, also das göttliche Licht sozusagen. Es ist ja die Frage, warum gebraucht er hier das Wort Licht? Also erstmal müssen wir sagen, sowohl die Menschen heute als auch die Menschen der damaligen Zeit verbinden mit Licht ja, na klar, jetzt kann man sich orientieren. Deshalb wird das ja häufig verglichen, eben Licht und Finsternis. Bei der Finsternis, besonders bei der Finsternis damals, wo es keine elektrischen Straßenbeleuchtungen oder ähnliches gab, dann war stockduster, du konntest gar nichts sehen. Wenn du nicht sehen kannst, dann läufst du irgendwo gegen eine Mauer, du stolperst, du kannst dich nicht orientieren. Licht ist für uns wichtig, um uns orientieren zu können. Hier wird gesagt, und Gott ist reines Licht. Licht wird auch in der Bibel häufig verbunden mit so einer Art Reinheit. Also wird einander gegenübergestellt. Die Menschen, die mit Sünde leben, das heißt, die ihr Leben so nach eigenem Gutdünken führen, so was macht mir Spaß, was passt jetzt einfach gut, da wird gesagt, die sind in der Finsternis. Warum? Weil die eben eigentlich gar keinen klaren Blick dafür haben, was für sie gut wäre. Also das haben wir ja vorhin mit dem Zoo-Geschichte auch gehabt. Da sind die Tiere, die wünschen sich unbedingt, ach, ich möchte jetzt auch das essen, was Menschen essen. Und in Wirklichkeit, sie merken gar nicht, dass es für sie nicht gut ist. Und genauso sind ja viele Menschen um uns herum auch. Und manchmal als Christen reagieren wir ganz genauso. Wir wünschen uns von Gott etwas, dass er uns irgendwas gibt, was wir unbedingt haben wollen. Und wir denken, dann sind wir glücklich und dann geht es uns gut. Und Gott weiß es eigentlich viel besser. Und manchmal gibt er uns die Sachen eben nicht, weil er uns davor schützen will. Und das ist eben dieses Leben in Finsternis. Also das heißt, das muss gar nicht ganz besonders schlimm aussehen, sondern einfach, wir sind blind für das, was Gott in unserem Leben erreichen will und blind für das, was wirklich in unserem Leben gut ist. Und dafür brauchen wir dieses absolute Licht, diese Reinheit Gottes, da wo nichts Böses ist, nichts Schlechtes, nichts Egoistisches, nichts Eigensüchtiges. Und dass Gott hier so beschrieben wird, ist durchaus nicht selbstverständlich. Wenn ihr die Gottesbeschreibungen in anderen Religionen anschaut, dann sieht das nämlich ganz anders aus. Wenn ihr zum Beispiel seht, was in der Umwelt des Neuen Testaments war, ja Zeus oder Hera oder Athene oder so all diese Götter der Griechen und der Römer, die waren nicht reines Licht. Das heißt, die waren auch unmoralisch, die waren neidisch aufeinander. Sie haben andere gequält, die schuldlos waren. Sie haben gelogen, wenn es darauf ankommt, haben andere Menschen getäuscht, wenn es ihrem Vorteil diente. Die Götter der Griechen und der Römer, die Menschen aus ihrem Umfeld kannten, waren nicht rein moralisch. Sie waren einfach nicht sterblich. Sie waren einfach stärker und mächtiger und so als die normalen Menschen. Sie waren aber nicht ganz rein. Und deshalb wird hier ganz deutlich beschrieben, der Gott, an den wir glauben, da ist eben gar nichts Böses in ihm. Da ist alles rein, alles selbstlos, alles Liebe. Und solch einen Gott finden wir sonst in keiner anderen Religion. Das finden wir nur hier. Selbst beim Islam, der ja vom christlichen Glauben sehr viel abgeschaut hat, dann finden wir eben so, Gott ist listig oder solche Sachen. Also wo man denkt, naja, irgendwie, das klingt ja jetzt nicht ganz so rein und ohne schlechte Motive, was dahinter steht. Also hier in der Bibel ganz klar, er ist Licht. Das heißt, wenn du in seine Nähe kommst, dann wird ganz klar, was gut ist und was falsch ist, was Sünde ist und was rein ist. Und er selbst ist aber auch nichts Böses darin in ihm. Also das heißt, du kannst ihm total vertrauen. Du musst keine Angst vor ihm haben, dass er irgendwas Schlechtes mit dir vorhat. Und selbst wenn er was zulässt in deinem Leben, was schmerzhaft ist, dann kannst du sicher davon ausgehen, er tut es nicht aus Boshaftigkeit oder Gleichgültigkeit, sondern er tut es immer aus Liebe, weil er kann gar nichts Böses tun. Er hat sich da entschieden und sein Wesen ist einfach rein und einfach nur Licht. Jetzt hat dieses Licht allerdings auch ein Problem. Und zwar, da wo Licht ist, kannst du Sachen nicht mehr so gut verstecken. Alles, was falsch ist, alles, was nicht so echt ist, das tritt da zutage. Und genau das ist das, was der Johannes jetzt im nächsten beschreibt. Also hier hätten wir jetzt den zweiten wichtigen Punkt, nämlich hab immer vor Augen, Gott ist Licht. Und wenn du mit Gott zu tun hast, dann erleuchtet er dich auch und dann werden Sachen auch ziemlich klar in deinem Leben, was richtig und was falsch ist und wer Gott ist und wer die Menschen sind und was die Zukunft im Leben ist. Umso näher du bei Gott bist, umso mehr wirst du auch mit Gott erleben. Also viele Christen stellen sich ja die Frage, warum erlebe ich denn so wenig mit Gott? Und manche haben so eine Vorstellung, Gott müsste jetzt noch meine Lebenspläne untermauern, also mir noch ein bisschen mehr religiöse Abenteuer geben, vielleicht noch ein bisschen mehr Emotionen geben oder meine Ziele durchsetzen. Das ist aber eigentlich eine nichtchristliche, heidnische Vorstellung von Gott. Denn hier ist ja Gott ganz rein. Und wenn wir mit unseren zwiespältigen Motiven und Sachen, die wir vorhaben, wenn wir da noch Gottes Unterstützung haben wollen, dann müsste Gott auch ein Stück weit unsere Unreinheit übernehmen. Und das funktioniert nicht. So Gott zu erleben, so einen Gott zu konsumieren für unseren Lebensplan, das ist nicht eine Sache des christlichen Gottes, den wir in der Bibel finden. Sondern hier muss genau umgekehrt sein. Wir müssen in die Gegenwart Gottes treten, aber in der Gegenwart Gottes ist es unangenehm. In der Gegenwart Gottes gibt es nicht nur Streicheleinheiten, sondern genau das kommt hier als nächstes. Da wird nämlich gesagt, und ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und noch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und die Wahrheit ist nicht in uns. Wahrheit sollte uns ja gleich wieder erinnern, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also dann ist auch Jesus nicht in uns. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, das kann sogar sein, wir sind in einer Gemeinde mit dabei. Vielleicht sogar, wir haben irgendwo mal mit dem Glauben angefangen. Aber wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott und leben in der Finsternis, was bedeutet das? Wir leben unseren Großteil des Lebens eigentlich von Gott losgelöst. Wir fragen gar nicht mehr ernsthaft danach, was wir planen und was wir machen, ob das im Sinne Gottes ist. Dann haben wir in diesem Sinne, sagt Johannes, gar keine Gemeinschaft mit Jesus. Vielleicht ist das auch partiell zu verstehen, dass dann in bestimmten Zeiten unseres Lebens, da sind wir Jesus nahe und wirklich ehrlichen Herzens suchen wir danach. Und in anderen, da planen wir unser Leben ganz selbst und vielleicht gar nicht mal wahnsinnig böse. Weil Finsternis ist nach der Bibel ja nicht einfach nur derjenige, der ständig andere belügt und schlägt und so. Finsternis ist ja, was die Bibel sagt, Zielverfehlung. Also das heißt, du kannst sogar Sachen tun, die äußerlich gut aussehen, wie die Pharisäer das gemacht haben. Die Pharisäer galten nach außen für viele als wahnsinnig fromme Leute und auch als Leute, die andere geholfen haben. Oder wir lesen im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, wenn du dein ganzes Habe weggibst und wenn du nur noch für die Leute lebst, aber du hast die Liebe nicht, dann ist es in dem Fall so, dass du das Wesentliche verpasst hast in deinem Leben. Und dass dann eben nicht wirklich die Liebe Gottes in dir ist, sondern dass da Finsternis in dir ist. Also das heißt, hier ist tatsächlich dieses Umfassende, was von großer Bedeutung ist, dass da Jesus in uns lebt und dass wir selbst die Sachen, die äußerlich gesehen gut wirken können, also sie müssen gar nicht mal unbedingt sehr unmoralisch sein, sondern sie sind einfach nur nicht aus dieser Verbindung mit Gott heraus. Es sind unsere Pläne, wie wir denken, wie es laufen müsste. Und wenn wir das tun, dann haben wir eigentlich nicht Gemeinschaft mit Jesus, was ja eine ganz drastische Aussage ist. Also er sagt ja vorher, ich wünsche, dass ihr Gemeinschaft mit mir habt und ich wünsche, dass ihr Gemeinschaft mit Gott habt. Aber scheinbar ist diese Gemeinschaft mit Gott nicht einmal Schalter angestellt und dann ist das dauerhaft immer läuft so weiter, ganz automatisch, sondern dass das immer wieder auch mit Entscheidung zu tun hat, mit dieser Entscheidung, jetzt sich nämlich dem Licht Gottes auszusetzen. Wenn wir uns dem Licht Gottes aussetzen, dann geht das gar nicht mehr so richtig leicht, dass wir unsere eigenen Vorstellungen durchsetzen, sondern dass wir uns nach seinen Vorstellungen ausrichten und er uns auch zeigt, wo da Probleme im Leben auftauchen. Also, erster Punkt war ja, was Jesus uns sagt, ist absolut zuverlässig. Das ist durch zahlreiche Zeugen bestätigt worden. Zweitens, Gott ist absolut rein. Es gibt bei Gott keine Finsternis. Es gibt auch bei Gott keine Zwiespalt, keine Sünde, kein Egoismus. Und das bedeutet, wenn ich mit Gott Gemeinschaft haben will, dann ist die Intensität der Gemeinschaft abhängig davon, wie weit ich bereit bin, mich dem Licht Gottes auszusetzen. Und das kommt jetzt auch weiter. Also das heißt, wenn wir in der Finsternis wandeln und sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, er lügt, das stimmt ja gar nicht. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft und miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, erst wenn ich mich dem Licht Jesu aussetze, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich immer wieder danach frage, Herr Jesus, wo ist in meinem Leben, wie sieht es denn da jetzt aus? Ist das, was ich da jetzt mache, dass ich das nicht als selbstverständlich, als richtig abhake, sondern mich dem aussetze und mir auch zeigen lasse, dass da Sachen falsch sind? Du sagst du vielleicht, naja, ich bin 20, 30, 40 Jahre Christ, das ist doch jetzt alles in Ordnung. Selbst dann, weil wir wissen doch ganz deutlich, solange wir hier auf der Erde sind, werden wir immer noch wieder mit Eigensucht zu tun haben, mit Egoismus zu tun haben, mit eigenständigen Zielen, Faulheit, Oberflächlichkeit, was weiß ich allem. Das muss ja jetzt nicht sein, dass jeder von uns zum Mörder oder Bankräuber wird, aber auf anderer Ebene, dass wir eben nicht so sind, wie das Licht Gottes uns eigentlich sagt. Und hier wird ganz deutlich gesagt, willst du die Nähe Gottes erleben, dann musst du auch dich bemühen, im Licht zu leben. Im Licht zu leben bedeutet jetzt nicht, dass du so einen Katalog hast. Also was weiß ich, du hast so eine Gemeindeordnung und in der steht dann drin, was darfst du alles tun? Darfst du am Sonntag wie viele Schritte spazieren gehen? Was darfst du essen? Wofür darfst du dein Geld ausgeben? Darfst du in die Badeanstalt gehen? Das ist damit nicht gemeint. Das ist dann ja wieder der Versuch von Selbstgerechtigkeit, also pharisäisch. Wir wollen Selbstgerechtigkeit erreichen. Heißt das, dass alles, was in der Gemeindeordnung steht, deshalb schlecht ist? Nein, das heißt es auch nicht. Nur wenn wir es versuchen zu erfüllen, um dann bei Gott gerecht dazustehen, dann ist das die total falsche Motivation. Dann ist das eben so, wie der 1. Korinther 13, der sein Leib hingibt, der sein ganzes Hab und Gut spendet für die Armen, aber er tut es eigentlich nicht aus Liebe den Menschen gegenüber. Und dann sagt der Paulus, wertlos, bringt gar nichts, kannst du gleich sein lassen. Also da gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Jetzt kann es sein, ein anderer macht dasselbe, aber der macht es mit dieser Innenverbindung mit Jesus. Er macht es, weil Jesus ihn dazu treibt. Und der hat in der Situation die Gemeinschaft mit Jesus. Also wir können jetzt nicht einfach eine ganze lange Liste machen von Dingen, die wir tun, die wir nicht tun, und dann erreichen wir das irgendwie von uns, sondern wir brauchen diese Motivation und auch diese Aktion, dass wir uns immer wieder ins Licht Jesu stellen. Ins Licht Jesu stellen heißt, ehrlichen Herzens zu beten, Herr Jesus, zeig du mir, wo ist da was falsch? Und jetzt dann nicht gleich innerlich anfangen, wenn Gott uns was deutlich macht, zu rechtfertigen. Ja, aber das machen doch alle anderen auch. Oder ja, das tue ich doch aus dem und dem Grund, weil es so gut ist. Sondern das einmal stehen lassen und dann zeigt uns Gott das. Und dann steht ja dann auch, was wir gerade hier gelesen haben, dann reinigt er uns von aller Sünde. Das heißt, wenn wir die Sünde, also wenn wir, Sünde ist hier all das, was nicht gottgemäß ist, alles, was nicht Licht ist, alles, was irgendwie von ihm losgelöst ist, und da gibt es immer in unserem Leben Sachen, das ist nicht nur eine Sache, wo Leute dann sagen können, ja, das habe ich doch mal gemacht, als ich mich bekehrt habe. Ja, das ist super, wenn du das damals gemacht hast, aber in der Zwischenzeit gibt es eine ganze Menge anderes, was sich da an Finsternis angesammelt hat und das muss ausgeräumt werden. Und du wirst umso weniger mit Jesus erleben, also echt mit ihm erleben, umso weniger du es zulässt, dass Gott dir die Defizite im eigenen Leben zeigt. Du wirst auch umso weniger erleben, dass Gott die dann vergibt und du innerlich davon befreit wirst, wenn du nicht bereit bist, das deutlich einzusehen. Und wir als Menschen alle, mehr oder weniger, haben so ein chronisches Defizit, einzugestehen zu wollen, wo was falsch ist. Einige haben das mehr, andere haben das weniger. Ich habe das auch mehr, habe ich den Eindruck. Okay, ich weiß nicht genau, wie sich alle anderen fühlen. Ich merke, häufig fällt es mir schwer, einzugestehen, das ist falsch. Selbst wenn ich schon ahne, das ist falsch, dann kommen doch innerlich irgendwelche Gedanken, naja, aber das war doch gut gemeint und das war doch aus dem Grund und so und irgendwelche Rechtfertigungsversuche. Und am Ende steht dahinter ja meistens so dieser innerliche Stolz. Also wir wollen, theoretisch wissen wir alle, wir sind Sünder, vollkommen klar, würde wahrscheinlich keiner von uns auch was anderes sagen, hoffentlich. Aber jetzt konkret zu benennen, das ist jetzt falsch. Und nicht nur herum zu erklären, so naja, gut, das war halt gut gemeint, aber falsch gesagt oder der Inhalt war gut, aber der Ton war schlecht oder so, gibt es ja alle möglichen billigen Ausreden. Im Grunde genommen sollen all diese Ausreden nur dazu dienen, dass uns kein Zacken aus der Krone bricht und dass wir dann hinterher doch noch als die guten und Perfekten dastehen. Und da sagt Johannes genau, solange du daran arbeitest, solange du immer noch daran arbeitest, der Gute sein zu wollen, so lange wirst du dann die Vergebung Jesu gar nicht in Anspruch nehmen können. Erst wenn du eingestehst, dass du auch heute noch, auch nach Jahren, nachdem du Christ geworden bist, dass da Sünde ist, dass eben noch nicht das Licht in jedem Teil deines Lebens vorhanden ist, erst dann ist es möglich, dass Jesus dir diese Sünden auch vergibt und dass er sie ausräumt und du wieder ein Stückchen näher zu diesem Licht kommst, ein Stückchen näher, dieses Licht dich innerlich erleuchtet, du klar siehst, worauf es eigentlich ankommt. Also nicht Werkgerechtigkeit irgendwie abarbeiten von Listen, sondern dieses ständige Suchen danach. Einerseits im Gebet, andererseits im guten Zuhören, was andere Christen dir sagen. Okay, manchmal gibt es ja auch andere eigensüchtige Christen, die kritisieren dich nur, weil sie selbst ein Stückchen eine Stufe höher steigen wollen oder weil ihnen einfach deine Nase nicht passt. Aber es gibt immer auch Christen, die machen uns aufmerksam auf Dinge, die tatsächlich in unserem Leben nicht gut laufen. Und ich kenne dann manche, die versuchen, diesen Christen bewusst auszuweichen. Dann treffe ich die Christen einfach nicht mehr. Ich höre nicht mehr zu oder ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst, wenn die jetzt predigen oder wenn die was sagen. Weil ich will das gar nicht hören. Ich will ja gerne so bleiben, wie ich bin. Ich bin damit ganz zufrieden, fühle mich auch einigermaßen fromm und ich gehöre ja eher noch zu den besseren Menschen in der Gesellschaft, ist dann meistens das Selbstbild, was auch wir als Christen schnell haben können. Und dann führt es dazu, wir werden in immer mehr Distanz zu Gott treten. Das ist eben genau das, was es ja noch braucht, auch nach der Bekehrung. Dieses immer wieder sich des Lichts Gottes auszusetzen, durch andere Geschwister, durch das Gebet, dass wir Gott ehrlich danach fragen. Und natürlich drittens, dass wir die Maßstäbe des Wortes Gottes an uns herankommen lassen. Dass wir es nicht machen, wie manche Christen es tun, dass sie nämlich nur noch die Bibelverse lesen, die ihnen so ein bisschen Balsam auf die Seele schmieren. Die ihnen also sagen, oh, du bist geliebt und alles ist super und alles ist toll und es ist gut und nichts kann dir passieren. Steht ja in der Bibel, zweifellos. Das ist allerdings speziell denen zugesagt, die eben im Licht Gottes stehen. Wenn man so halbe Sachen macht, wenn man eigentlich nur sein Leben nach eigener Fasson führt, vielleicht nach dem, wie das der Rest der Gesellschaft auch tut, nur ein kleines bisschen moralischer, dann werden wir diese Versprechen von Gott nicht erleben oder nur eingeschränkt erleben. Wir werden auch nicht erleben, wie er unser Leben innerlich verändert, unser Denken verändert. Wir werden nicht erleben, wie er uns diese Freude schenkt, von der Johannes vorher gesprochen hat, wenn wir uns das nicht eingestehen. Und wie gesagt, ich kenne das bei vielen Leuten, die nicht gläubig, nicht bekehrt sind, dass die ganz schwer über diese Hürde rüberkommen, ich bin ein schlechter Mensch. Sondern da kommt immer der Gedanke, ja, aber die anderen, die sind doch noch viel schlimmer. Warum richtet Gott die nicht? Oder manchmal, warum geht es in mir schlecht? Ich bin doch eigentlich ganz gut. Oder wenn Leute sogar noch dabei bereit sind zu sagen, ja, prinzipiell bin ich ein Sünder, aber wenn es da um einzelne Sachen geht, nee, also dann, nee, das ist doch wohl in Ordnung. Da bin ich da wohl richtig. Da ist ja der Schuld, hat der andere die Schuld. Und dass wir diese ganze Sache überwinden, zu sehen, wer wir eigentlich vor Gott sind. Und das können wir nur, wenn wir uns im Licht Gottes betrachten. Durch Gebet, Gott ehrlich fragen, durch Zuhören, was andere Christen uns zu sagen haben, durch in der Bibel die Maßstäbe zu sehen und nicht nur die Stellen rauszusuchen, die uns ein bisschen Honig ums Maul schmieren, die uns sagen, wie toll wir sind oder was Gott uns Verheißungen gegeben hat. Die gelten ja auch, die brauchen wir auch. Aber die gelten erst dann, wenn ich eben im Licht Jesu bin und wenn diese Sachen immer wieder neu ausgeräumt werden. Dann lesen wir in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das sagt hier Johannes zu Christen. Also wir kommen ja sehr schnell dahin zu sagen, ja, der Ungläubige. Und da haben wir auch recht. Der Ungläubige muss eingestehen, dass er vor Gott schuldig ist. Aber das schreibt Johannes hier ganz eindeutig zu Leuten, die gläubig sind. Das ist ja im Ganzen. Deshalb sagt er, wir wünschen, dass wir Gemeinschaft haben und Jesus hat euch freigemacht und so weiter. Das heißt, auch wir als Christen können in die Gefahr kommen zu sagen, ja, ich bin ohne Sünde. Ja gut, die meisten von uns würden das vielleicht nicht so ganz deutlich sagen, aber innerlich erwecken sie manchmal den Eindruck oder für sich selbst vielleicht auch. Oder es ist schon sehr lange her, dass du dir von Gott hast zeigen lassen, wo im eigenen Leben eigentlich was falsch gelaufen ist. Und dann braucht es das auch mal wieder, sich das deutlich machen zu lassen. Also da steht ganz deutlich, die Wahrheit ist nicht in dir, wenn du heute auftrittst und sagst, ja, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Oder wenn du sagst, ja, ich bin doch eigentlich ohne Sünde. Also ja gut, früher vielleicht, nicht so vor 20 Jahren, da habe ich auch mal gesündigt, aber nee, heute eigentlich ja wohl nicht. Dann wärst du, na, vollkommen falsch verstanden. Denk unter anderem auch an das Vaterunser. Das Vaterunser lehrt Jesus ja seine Nachfolger. Und ein wichtiges Teil des Vaterunsers ist, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger. Also das heißt, das beten ja auch Leute, die Nachfolger Jesu sind. Dass sie immer wieder daran sehen, da ist immer noch Schuld, die sich eingeschlichen hat. Also wir müssen nicht nur immer aufs Negative sehen, weil es ja auch nicht darum geht, dass wir uns selbst herausarbeiten aus dem Sumpf, sondern wir müssen immer wieder diesen realistischen Blick von Gott bekommen, weil wir in seinem Licht, wenn wir uns dem aussetzen, merken, wo die Defizite sind. Und dann kommt ja diese schöne Zusage, die wir häufig eher dem Ungläubigen sagen, aber die ja hier auch für den Gläubigen gilt. Da steht nämlich, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Willst du Gemeinschaft mit Jesus? Willst du engere Gemeinschaft mit anderen Geschwistern? Dann kann man das mit äußeren Sachen versuchen zu organisieren. Noch eine Lobpreiszeit mehr oder noch mal häufiger treffen, ist alles nicht schlecht. Aber die echte geistliche Gemeinschaft, die geht an dieser Stelle darüber, bewusst im Licht leben zu wollen, im Alltag. Also sich nicht nur danach zu richten, nicht schlimmer zu sein als alle anderen oder so eine normalbürgerliche Gerechtigkeit zu haben, sondern immer wieder danach streben, zu sehen, wie ist Jesus und so wollen wir versuchen zu leben. Auch in dem Bewusstsein, wir werden es wahrscheinlich irdisch nie erreichen. Wir sind immer dabei, wie Paulus auch sagt, ich strecke mich aus nach dem vorgestreckten Ziel. Ich habe es noch nicht erreicht, aber ich will nicht aufgeben, auch nach Jahrzehnten. Ich will nicht aufgeben und umso mehr ich es tue, umso mehr erlebe ich dann auch das Eingreifen Jesu in meinem Leben und seine Nähe und die Nähe zu den Geschwistern auch umso intensiver. Und wenn ich dann Sünde bekenne, nur dann wird sie vergeben. Das ist ja auch das Tragische, auch als Christ. Wir haben die Sünde vergeben, die uns zu Gott führt, also die von Gott trennt. Ja, wir haben jetzt den Heiligen Geist in uns. Aber alle Sünde, die wir noch tun, die trennt uns als Christen von Gott. Das kann sogar sein, ich bin gerettet, aber zwischenzeitlich so ein riesiger Berg zwischen mir und Gott aufgrund der Sünde, der Sachen, die eigensüchtig sind, wo ich mein Leben nach eigenem Konzept und so weiter führe, wo Gott nicht da im Mittelpunkt steht und wo ich nicht bereit bin, mir zeigen zu lassen von Gott, wo irgendwas falsch ist, wo ich dann eigensüchtig oder neidisch oder rachsüchtig oder sonst was anderen Leuten gegenüber bin. Und solange ich es nicht einsehe, dann wird es mir auch nicht vergeben. Das heißt, hier ist die Sünde, die trennt uns, selbst wenn wir Christen sind, von Gott. Und es wird dann immer dünner, die Verbindung zu Jesus. Der Heilige Geist wird immer ruhiger und leiser. Und wir können ihn nicht durch irgendwelche spirituellen Methoden wieder anfachen. Das ist dann nur Kindertheater. Klingt vielleicht auch gut, aber das ist nicht dann ja wirklich Jesus, der da ist. Aber umso mehr wir uns zeigen lassen, was falsch ist, umso mehr wir das nicht verdrängen und wegerklären wollen, umso mehr kann Jesus das dann auch vergeben. Solange wir nicht bereit sind, es einzugestehen, kann es nicht vergeben werden. Und danach kommt ja nochmal ganz drastisch dann diese Aufforderung. Da steht, wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das heißt, wenn du selbst als Christ sagst, ich habe keine Sünde, dann ist da irgendwas schief. Also entweder ist der Heilige Geist nicht da, der dir die Sünde aufdeckt, oder du bist schon so verhärtet dann in deinem eigenen Frömmigkeitsstil, dass dir das eben gar nicht mehr auffällt. Dann musst du neu die Gegenwart Gottes suchen. Also nicht in die Nähe irgendeines theologischen Systems oder einer eigenen Liste von dem, was gut oder was falsch sein kann, sondern die Nähe zu Gott, der immer wieder aufdeckt, nicht nur einmal, noch nicht nur 10-mal, sondern auch 100-mal aufdeckt, wo noch Sachen verändert werden müssen. Und das ist ja mühsam, weil wir dann auch merken, das fällt uns so schwer. Also es wäre ja schön, fände ich, wenn Gott einmal eine Sache zeigt und zack, ich entscheide mich und schon habe ich damit kein Problem mehr. Sondern ich erlebe ja eher, Gott zeigt mir etwas, okay, jetzt will ich wirklich ernsthaft was verändern und es klappt auch eine Zeit lang. Und plötzlich merke ich falle dann doch wieder in die alten Verhaltensmuster hinein und dann braucht es wieder Vergebung. Also dieses hier, wenn ihr eure Sünden bekennt, das ist wie im Vater unser, etwas, was beständig immer wieder nötig ist, weil solange wir hier auf der Erde leben, da sind wir eben noch nicht nur rein vom Heiligen Geist durchflutet, wir sind immer noch irdische Menschen mit eigenen Zielen, eigenem Konzept, mit einem Charakter, der noch nicht ganz heilig ist, sondern das muss sich verändern. Das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Das ist ein Prozess. Das ist nicht nur in einem Moment passiert das, sondern es ist ein Prozess, der über längere Zeit hinweg sich entwickelt bis zu unserem Tod. Und in dem müssen wir drin bleiben. Und dann, umso mehr wir das tun, umso mehr erleben wir, dass Gott uns befreit, losmacht von Sünde, falschen Denkweisen, falschen Verhaltensweisen. Und umso mehr wir das haben, umso mehr werden wir Gemeinschaft mit ihm haben, wo er steht, mit dem Wort und mit Jesus und mit Gott. Und umso mehr werden wir auch Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Also das heißt, diese beiden Gemeinschaften gehen darüber, dass wir diese Sachen uns sagen lassen, dass wir uns da nicht irgendwas einbilden oder eine eigene Form von Frömmigkeit entwickeln oder so vor Augen haben. Ja, und das ist das, was der Johannes uns hier sagen will. Also ich gehe nochmal kurz zurück. Kapitel 1, erster Teil, ziemlich deutlich, das, was ihr von Jesus gehört habt, ist zuverlässig. Und Jesus ist nicht nur irgendein Mensch und Lehrer, sondern er ist das ewige Wort Gottes, er ist das ewige Leben, das schon vorher beim Vater war und was jetzt auch noch existiert. Wollt ihr Gemeinschaft haben untereinander, dann brauchen wir die Gemeinschaft mit Jesus. Sonst ist das nur irdisch-menschliche Gemeinschaft. Wirklich geistliche Gemeinschaft funktioniert nur, wenn du und ich und alle anderen diese enge Bindung an Jesus haben. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Gott ist ganz rein. Bei Gott kann es nicht sein, dass irgendetwas Unreines, irgendwelche Sünde, Halbheit, Egoismus, Eigensucht seinen Platz findet. Das funktioniert nicht. Und das bedeutet, auch du musst, wenn du in der Nähe Jesu leben willst, dann musst du all das ausräumen und dann musst du diese Reinheit in deinem Leben haben. Und das funktioniert nur, wenn du dir Sünde zeigen lässt durch Gebet, Gott das sagen, andere Geschwister, die Bibel, räum es aus und umso mehr du das tust, umso mehr entsprichst du dem Willen Gottes und umso mehr wirst du das Eingreifen Gottes in deinem Leben auch erfahren. Amen.